Kampmeyers Kinderkanal.
So, heute wie versprochen ein etwas längeres Märchen. Irgendwie kommt es mir so bekannt vor, vielleicht weil ich es schon mal erzählt habe. Ich hoffe nicht hier. Ich meine, wir sind jetzt bei über 290 Märchen und Geschichten. Da kann ich mir natürlich immer nur hoffen, dass ich keine doppelt erzähle, obwohl ich es mir immer alle aufschreibe. Solltet ihr das mal erleben, dass ich eine doppelt erzähle, dann sagt ihr mir Bescheid, okay? Weil dann werde ich alt, dann muss ich aufpassen. Gut, jetzt fangen wir mal an. Denn dort, wo sich über blauen Bergen ein goldener Himmelsbogen erhebt, da stand in einem Tal der prächtige Palast, in dem Prinzessin Lilie lebte. Viele Prinzen waren durch das Palasttor geritten, denn alle wollten sie die Prinzessin zur Frau. Doch so wie sie geritten kamen, sind sie auch wieder von dannen gezogen. Der erste war Prinzessin Lilie zu klug, der zweite war ihr zu dumm, der eine zu groß, der andere zu klein, der nächste zu dick, der andere zu dünn und so weiter und so fort. Der König, also der Vater von Prinzessin Lilie, der konnte sagen, was er wollte. Der mochte die Hände ringen, bis ihm die Arme schwer wurden, sich die Haare raufen, bis sie ihm büschelweise ausfielen, sich Tage und Nächte lang mit seinen Ratgebern beraten. Es half alles nichts. Die Prinzessin dachte nicht daran, sich für einen der Freier zu entscheiden, die von nah und fern und oftmals von noch viel weiter her kamen. Erst als der König ihr drohte, sie bei einem anderen König in der Küche zu verdingen, wenn sie nicht innerhalb von einer Woche einen zum Manne erwähle, da sagte die Prinzessin schließlich: »Einverstanden, Vater, ich habe gewählt.« Sogleich schickte der König alle seine Ratgeber nach Hause und er hieß sie, sich erst einmal ordentlich auszuschlafen, sich zu waschen und zu kämmen und danach in frischen Kleidern wiederzukommen. Die Ratgeber waren zufrieden. Sie stießen ja schon vor Müdigkeit fast mit den Köpfen aneinander. Ach, und sie drohten auch vor Erschöpfung von den Stühlen zu fallen. Und so gingen sie, jeder für sich, in ihre Häuser. Aber kaum, dass sie dort waren, wurden sie auch schon wieder in den Palast gerufen. Was war das für eine Aufregung? Der König, der hielt nicht ein, seine Hände zu ringen, sich die Haare zu raufen. Und als die Ratgeber erfuhren, wieso, was in ihrer kurzen Abwesenheit geschehen war, da taten sie es dem König nach. Konnte man das denn glauben? Konnte das denn sein? Konnte denn überhaupt jemand, der einen gesunden Menschenverstand besaß, das begreifen? Oh, da nutzte auch der lieblichste Name nichts. Prinzessin Lilie war die einzige und zugleich ungeratene Tochter des Königs. Sie wollte, haltet euch fest, niemand anderen als den Korbmacher zum Manne. Den Korbmacher, woher kannte sie den überhaupt? Wie waren sie sich denn begegnet? War das vielleicht irgendwo heimlich an einem unschicklichen Ort? Müsse man den Korbmacher da vielleicht bestrafen? Aber die Prinzessin war nicht bereit, den Ort der Begegnung zu nennen. Und wisst ihr auch warum nicht? Weil es den gar nicht gab. Die Prinzessin war dem Korbmacher nie begegnet. Sie hatte ihn nur vom Fenster aus gesehen. Denn vor dem Palast gab es einen großen Platz und dort kam der Korbmacher jeden siebten Tag. Und dort bot er seine Körbe an. Und so war das. Und da hatte sie ihn gesehen. Und jetzt die große Frage, wollte denn auch der Korbmacher die Prinzessin zur Frau?
Ja, das wollte er wohl. Aber nur, wenn sie zu ihm in die Lehmhütte zöge, sagte er. Da war jetzt die große Frage, wollte das auch die Prinzessin?
Tja, genau das wollte sie. Und als die Ratgeber das alles gehört hatten, da kündigten sie dem König ihren Dienst auf. Denn jetzt wussten sie wirklich beim besten Willen nichts mehr zu raten. Aber der König, der war der Meinung, bessere Ratgeber würde er auch nicht finden und deshalb nahm er die Kündigung nicht an. Die Prinzessin, die heiratete ohne großes Tamtam. Sie heiratete Wascher, den Korbmacher, und zog mit ihm in seine kleine Hütte am Rande der Stadt. Aus ihrem seidenen Schal nähte sie für ihren Mann ein neues Hemd, aus dem Saum ihres Rockes zog sie den Faden dazu heraus und mit einer Fischgräte besserte sie seine Hosen aus. Und von nun an konnte jeder sehen, dass der Korbmacher eine Frau hatte, die sich um ihn kümmerte. Selbst der König, der ihn durchs Fenster sah, dachte, Schaut, schaut, wie er sich verändert hat. Mir hat er eine schlechte Tochter entführt und dafür hat er eine gute Frau bekommen. Eines Abends, als der Korbmacher von seiner Arbeit hinter der Hütte aufstand und der Prinzessin übers glänzende Haar strich, da sagte die: »Deine Hände sind aufgesprungen, so wie alte Rinde, sie reiben mir die Wangen und auch die Haare auf. Du arbeitest über die Maßen viel. Und das Schilf, das du brichst, das wehrt sich. Such dir eine andere Arbeit, eine, die deine Hände nicht so rissig macht.« Da ließ sich der Korbmacher von einem Kaufmann anwerben. Dieser hatte verschiedene Waren, Stoffe, Weine, Getreide und musste diese nun auf seiner Reise verkaufen. Da verabschiedete sich Wascha von der Prinzessin Lilie und begab sich mit dem Kaufmann auf die Reise. 9-mal wuchs der Mond und wurde zur Scheibe, 9-mal nahm er ab und wurde zur Sichel, und auf der Matte in der Hütte des Korbmachers wurde ein Junge geboren. Wascha hatte dem Kaufmann indessen beim Verkauf seiner Ware geholfen und die Maultiere mit neuer Ware beladen, und als auch diese einen guten Erlös gebracht hatten, da kamen sie in ein Land, da herrschte große Dürre. Tage und Nächte reihten sich aneinander, wie glanzlose Perlen auf einer Schnur. Ausgedörrt war der Boden, trocken die Kehle von Pferd, Maultier und Mensch, die Wassersäcke waren leer, und Wascha und der Kaufmann mussten lange reiten, bis sie einen Brunnen fanden. Als sie aber den Eimer in diesen hinunterließen, riss das Seil. Da stieg Wascha in den Schacht, den Eimer wieder heraufzuholen, denn einen zweiten hatten sie nicht. Doch kaum, dass seine Füße Halt gefunden hatten, verloren sie ihn auch gleich wieder, und Wascha fiel tiefer und immer tiefer in den Brunnen hinab. Und als er dachte, jetzt sei es um ihn geschehen, da setzten seine Füße auf einem weichen Teppich auf, und vor ihm öffnete sich wie von Geisterhand ein Tor, durch das Wascha auf eine große grüne Wiese gelangte. Dort empfingen ihn 3 Jungfrauen, die führten ihn zu einem Bassin, auf dessen breitem Rand ein Frosch hockte, und dieser Frosch, der schaute auf einen Jüngling in kostbarem Gewand. Eine der 3 Jungfrauen reichte Wascha einen Becher Wein und sprach: »Sei uns willkommen. Lange warten wir schon auf einen, der uns sagt, welche die schönste von uns ist.« Da trank Wascha erstmal in aller Ruhe den Becher leer und sagte dann nach langer Überlegung: »Die schönste ist immer die, die wir lieben.« Und da geschah etwas. Der Frosch hüpfte vom Bassin hinunter und verwandelte sich in eine Jungfrau, die schön war wie der helle Morgen. Und der Jüngling im kostbaren Gewand sprang herbei, nahm sie froh in seine Arme und sprach: 40 Jahre haben wir auf die richtige Antwort gewartet. Du hast sie gegeben, und darum sollst du eine Belohnung erhalten. Denn nun kann uns der Geist der Wüste nichts mehr anhaben. Er hat uns so lange gefangen gehalten. Er war es auch, der die Prinzessin, die er zur Frau begehrte, zur Strafe, weil sie ihn nicht wollte, in einen Frosch verwandelte. Nimm als Belohnung diese 3 Granatäpfel.« Wascha nahm die Granatäpfel, und im nächsten Moment wurde er wie von Geisterhand aus dem Tor hinaus und den Brunnenschacht hinaufgezogen. Dem Kaufmann indessen, dem war Angst und Bange geworden. Was sollte er denn jetzt machen? Wie sollte er Tiere und Waren wohlbehalten nach Hause zu bringen? Ohne Wascha? Und war Wascha denn nicht weit mehr als ein Diener? Er war doch ein Freund geworden in all der Zeit. Und mitten in seinen Überlegungen, da kam es ihm vor, als ob sich im Schacht etwas bewege. Und ehe er sich's versah, da stand Wascha wieder vor ihm und an dem Seil ein Eimer bis an den Rand mit Wasser gefüllt. So gaben sie denn den Tieren zu trinken und tranken auch selbst, füllten die Flaschen, bis keine mehr leer blieb. Danach erzählte Wascha dem Kaufmann, was ihm geschehen war. Und der Kaufmann, der war froh, dass alles einen guten Ausgang genommen hatte. Und als Wascha die Granatäpfel vorwies, da dachte der Kaufmann, tja, da wird's wohl so gewesen sein, wie Wascha erzählt. Bald darauf begegneten sie einem anderen Kaufmann mit seinem Gehilfen. Und Wascha erkannte den Gehilfen. Er hatte seine Hütte nur einen Steinwurf von seiner eigenen entfernt. Und da der andere Kaufmann mit dem Gehilfen schon auf dem Heimweg war, da gab Wascha seinem Nachbarn die 3 Granatäpfel mit. »Bring sie in meine Hütte. Es ist nicht viel, aber es ist doch mehr als nichts.« Und der Nachbar, der versprach es. Kaum, dass er angekommen war, ging er zur Hütte von Wascha und erzählte dort dessen Frau, dass er ihm begegnet sei und was er von ihm wusste. Und am Ende überreichte er die 3 Granatäpfel. Als er nun gegangen war, da erzählte Prinzessin Lilie dem Sohn in einfachen Worten, was mit dem Vater war. Und während sie das tat, da nahm sie einen der Granatäpfel und teilte ihn. Doch da fielen keine süßen Kerne heraus, sondern 100 schimmernde Perlen. Und aus dem zweiten fielen goldene Ringe und aus dem letzten Rubine und Smaragde. Da überlegte die Prinzessin nicht lange. Sie sammelte alles ein und ging, um sich umzuhören, wie viel das wohl wert sei, was man ihr dafür gebe. Und als noch einmal so viele Monde vergangen waren, wie bis zu dem Tag, als der Nachbar die Granatäpfel in Waschers Lehmhütte gebracht hatte, da kehrte auch Wascha endlich mit dem Kaufmann zurück. Vor den Stadtmauern angelangt, da sagte er zum Kaufmann, »Hier wollen wir uns trennen, denn ich weiß einen Pfad, auf dem ich ohne Umwege zu meinem Haus gelange.« Da reichte der Kaufmann Wascha einen großen Beutel Gold für seine Dienste, und Wascha lief den Pfad, der vor der Mauer herführte. Wie aber staunte er, als er plötzlich eine Schafherde vor sich sah, die so groß war, wie selbst der König keine hatte. Wascha hielt an und fragte einen der Hirten, »Sagt, wessen Schafe hütet ihr?« »Es sind die Schafe Waschers, des Korbmachers.«
»So eine dumme Rede habe ich ja lange nicht gehört«, dachte Wascha bei sich, sagte aber nichts und lief weiter.
Doch nach einer Weile sah er vor sich eine Kuhherde, die so groß war, wie selbst der König keine besaß. »Sagt einmal, wem gehört diese Herde?« fragte er wieder einen Hirten. Und der Hirte antwortete, »Diese Herde gehört Wascha, dem Korbmacher.«
»Was mag sie denn nur um den Verstand gebracht haben?« fragte sich Wascha heimlich, und er lief weiter zu dem Tor, hinter dem er seine Hütte wusste.
Wie aber erschrak er, als er die Hütte nicht fand, als er begriff, dass der Palast, den er vor sich sah, und er selbst größer war als der Palast des Königs, dort stand, wo vorher seine Hütte gestanden hatte. Er schlug sich vor die Stirn, er schloss die Augen, machte sie wieder auf, er kniff sich in den Arm, aber der Palast blieb, wo er war, und von seiner Hütte war weit und breit nichts zu sehen.
»Vielleicht bin ich durch das falsche Tor gelaufen«, dachte Wascha, und er war so verwirrt, dass er selbst das Haus des Nachbarn nicht erkannte, und so lief er zum Tor wieder hinaus. Als ihm ein paar Maultiertreiber entgegenkamen, da trat er auf einen zu und sagte, »Sagt einmal, wem gehört denn der Palast, dessen goldene Kuppeln man hier direkt ganz nah sehen kann?«
Der Maultiertreiber blickte Wascha an und sagte, »Ihr seid sicher fremd in der Stadt und kommt von weit her, denn sonst wüsstet ihr, dass dieser Palast Wascha dem Korbmacher gehört.«
»Was ist denn dieser Korbmacher für einer, dass er sich einen solchen Palast leisten kann?« wollte Wascha da vom Maultiertreiber wissen.
»Er ist der, den die Prinzessin Lilie sich zum Manne erwählt hat«, antwortete dieser. Und als Wascha dies gehört hatte, da kehrte er um und lief erneut durch das Tor, wünschte sich dabei nichts mehr, als dass der Maultiertreiber die Wahrheit gesprochen hätte. »Weil, also, dass ich Wascha der Korbmacher bin, das weiß ich. Und ob dieser Palast mir und keinem anderen gehört, das werde ich gleich wissen.« Und alles klärte sich auf, wie ihr euch denken könnt, nicht wahr? Die Prinzessin, die hatte es verstanden, mit dem Schatz, der aus den Granatäpfeln gekommen war, sorgfältig umzugehen. Sie hatte davon die Hälfte der Schafe und der Kühe gekauft, die Wascha vor den Mauern der Stadt gesehen hatte. Doch erst als sich die Schafe und die Kühe um das Doppelte vermehrt hatten, da war die Prinzessin auf den Gedanken gekommen, die Hütte abreißen und an ihrer Stelle den Palast bauen zu lassen. Dies alles erzählte sie ihrem Mann. Und natürlich erzählte sie ihm auch, dass er einen Sohn hatte. Und als er hinging und ihm in die Augen blickte, da dachte er, das ist das schönste und klügste Kind unter der Sonne sei. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende.
Kampmeyers Kinderkanal.